Kurzer Hinweis. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Inhalte beruhen auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, können aber nicht den gesamten Forschungsstand zum Thema wiedergeben. Viel Spaß beim Hören.
Ihr habt doch alle schon mal den Satz gehört, ich kann einfach kein Mathe oder Sport, nee, dafür habe ich einfach kein Talent. Mit genau solchen Aussagen möchten wir uns in dieser Podcast-Folge beschäftigen. Wir sind 4 Studierende, Lukas, Anne, Emilia und ich, Mona, von der Universität Erfurt und haben uns im Rahmen eines Seminars ein ganzes Semester mit verschiedenen Mythen im Bildungsbereich beschäftigt. Und unser Mythos ist der, dass Talent der einzige Garant für den späteren Erfolg ist. Gemeinsam werden wir in den nächsten Minuten diesen Mythos genauestens unter die Lupe nehmen und ihn anschließend wissenschaftlich widerlegen. Im Folgenden hört ihr ein Interview, das Anne geführt hat, mit Sandra Klaubert und Herr Professor Dr. Ernst Hani, die beide an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät von unserer Uni beschäftigt sind. Mit ihnen haben wir darüber gesprochen, was Talente eigentlich sind, warum sich Lehrende überhaupt mit diesem Thema beschäftigen sollten und vielem mehr. Danach decken wir gemeinsam auf, warum der Mythos nicht stimmt und zeigen euch, was wirklich zum Erfolg beiträgt. Und nun wünschen wir euch ganz viel Spaß mit unserem Mythos.
Hallo auch von mir, ich bin Anne und wie Mona gerade schon im Intro gesagt hat, ich spreche jetzt mit Herrn Hani und Frau Klaubert und ich würde die beiden euch nochmal ganz kurz vorstellen. Herr Hani hat seit 1999 die Professur für pädagogisch-psychologische Diagnostik und differenzielle Psychologie an der Universität Erfurt inne und er hat aber auch bereits seine Doktorarbeit schon über Modelle und Strategien zur Identifikation begabter Kinder geschrieben. Und Frau Klaubert ist Doktorandin an der Uni und das Thema ihrer Dissertation ist die individuelle Begabungsförderung und Begabtenförderung in der Lehrerinnenbildung. Sie sind also beide in der Begabungsförderung oder Forschung tätig, was sie natürlich perfekt geeignet macht für dieses Interview, sonst wären sie auch gar nicht hier. Da würde ich jetzt auch direkt mit der ersten Frage mal loslegen. Also wir haben bei unserer Recherche gemerkt, wie gesagt, wir beschäftigen uns ja mit Talent und dem Zusammenhang mit Erfolg und da haben wir eben bei unserer Recherche gemerkt, dass viele Begriffe genannt werden, also Begabung, Talent, Potenzial, Leistung und vielleicht können wir mal bei den Basics anfangen. Wie lassen sich denn die Begriffe Talent und Begabung prägnant voneinander abgrenzen und definieren?
Das ist schon mal eine sehr gute und wichtige Frage zu Beginn, denn wenn man das heutzutage feststellt, im alltäglichen Sprachgebrauch werden diese Begriffe häufig auch sehr synonym verwendet. Und wenn man jetzt sich aber den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs einmal näher betrachtet und zum Beispiel auf Begriffsdefinitionen, wie sie beispielsweise vom International Panel of Experts for Gifted Education, dem beispielsweise auch Herr Professor Hani angehört, oder dem gerade sehr aktuellen bundesweit tätigen Projekt LEMAS, Leistung macht Schule, dort werden Begriffe wie Begabung, Talent, Potenzial und auch Leistung näher definiert. Und entsprechend des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses kann man beispielsweise beim Begriff Begabung sagen, es umfasst dieses individuelle Leistungsvermögen. Damit ist gemeint, dass jedes Kind einen individuellen Entwicklungsstand aufweist hinsichtlich bestimmter Potenziale. So, und damit haben wir auch schon den nächsten Begriff. Potenziale bezeichnet eigentlich vielmehr die verschiedenen Möglichkeiten oder Ressourcen, die jemand hat. Möglichkeiten und Ressourcen wiederum beziehen sich hierbei auf bestimmte oder sehr allgemein gesprochen Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Dazu gehören aber auch Selbstwirksamkeitserwartungen, also Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstwirksamkeitserwartungen, also inwiefern bin ich in der Lage, mir etwas zuzutrauen oder auch die Interessen. So, und dieses Bündel an Potenzialen stellt dann sozusagen das individuelle Leistungsvermögen dar, eines Kindes beispielsweise im Kontext von Schule und damit auch die Begabung. Talent hingegen bezieht sich, also hingegen ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber Talent beschreibt vielmehr auch das überdurchschnittliche Leistungserbringen von einem Kind. Das heißt, das ist die Begabung, die durch die Performance dann erstmal sichtbar wird. Dementsprechend heißt es, dass eine Förderung von Begabungen und dementsprechend der Entfaltung von Potenzialen je nachdem, wie hoch dieses Leistungsvermögen bei einem Kind ist, es zu einem Talent kommen kann. Und so kann man beispielsweise von einem sportlichen Talent sprechen, das bei einem Kind vorliegt, wenn es dort in diesem Bereich etwa überdurchschnittlich hohe Leistungen erbringt.
Das heißt, dass wir eigentlich alle verschiedene Begabungen schon haben könnten oder haben und dann in manchen Bereichen hat dann eine Person noch ein besonderes Talent, das heißt eine besondere überdurchschnittliche Leistung, oder?
Das ist momentan der aktuelle Diskurs, der geht davon aus, dass jeder sozusagen bestimmte Potenziale besitzt. Genau, und dementsprechend geht man davon aus, dass eine Begabungsförderung insbesondere an der Schule erfolgen sollte, nämlich dass dann die SchülerInnen angeregt werden, ihre Potenziale zu, dass die erkannt werden und dass die entsprechend sich entwickeln und entfalten können.
Okay, danke schön. Ich glaube, das war nochmal eine ganz gute Unterscheidung auf jeden Fall der Begriffe. Es ist ja auch üblich, dass in der Forschung oder in der Wissenschaft Zusammenhänge an Modellen veranschaulicht werden und auch in der Begabungsforschung sind wir auf Begabungsmodelle gestoßen. Vielleicht können Sie mir und den Zuhörenden erklären, was ein Begabungsmodell eigentlich ist und wofür es hilfreich ist. Und Herr Hani, Sie haben ja eben das Münchner Begabungsmodell mitentwickelt. Vielleicht können Sie auch mal sagen, warum das besonders gut ist, warum vielleicht das Beste ist.
Begabungsmodelle sollen im Prinzip veranschaulichen, welche Faktoren sich die jeweiligen Forschenden vorstellen, dass sie eben auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen, wenn man diesen Prozess des Gestaltens, des Entwickelns, des Leistens eben in den Griff bekommen möchte. Und da gab es relativ simple Vorstellungen, eben als wäre es nur so etwas wie allgemeine Intelligenz. Diese Meinungen gibt es auch heute noch. Dann kam Howard Gardner mit seinem Konzept der multiplen Intelligenzen. Da wurde es dann plötzlich schon spannender, auch wenn man vorher schon Modelle hatte mit mehreren gleichrangigen Begabungsfaktoren. Aber die Brücke von den Fähigkeiten bis hin zur Leistung, der war noch nicht so richtig modelliert worden. Und dann ergab es sich irgendwie, dass Kurt Heller, bei dem ich damals gearbeitet habe, einen Forschungsauftrag bekommen hat vom damaligen Bundesbildungsministerium. Und da wollten wir, und das haben wir dann auch gemacht, jahrelange Erhebungen an Schulen. Und dazu brauchten wir ein Modell. Und da haben wir dann ein Modell aufgestellt, wo wir eben auf der einen Seite die quasi Anlagefaktoren haben, die Fähigkeiten, und auf der anderen Seite die Leistungen. Und dann war die Frage, wie kommt es denn nun von diesen Fähigkeiten zur Leistung? Und dann war irgendwie klar, dass Persönlichkeitsfaktoren eine Rolle spielen, aber auch Umweltfaktoren. Und wie es der Zufall so will, hat zur selben Zeit, ohne dass wir voneinander wussten, der kanadische Psychologe François Garnier fast das gleiche Modell aufgestellt. Der hat das dann noch lange weiterentwickelt. Wir haben versucht, es eher empirisch zu untersuchen. Er hat eher versucht, die Forschung zusammenzufassen. Aber diese Modelle versuchen alle deutlich zu machen, wie kommt es denn dazu, dass bestimmte, auch genetisch verankerte Anlagefaktoren sich entwickeln? Was braucht es dazu und was kann dabei am Ende herauskommen?
Also es ist halt einfach ein Begabungsmodell, dient einfach der vereinfachten Darstellung und häufig einer allgemeingültigen Darstellung zur Definition von, was ist eine Hochbegabung und wie entwickelt sich eine Leistung daraus. Das heißt aber wiederum für den Einzelfall, natürlich können dann Lehrkräfte solche Begabungsmodelle heranziehen, aber für den Einzelfall muss jedoch dann nochmal geschaut werden, inwiefern treffen diese Voraussetzungen jetzt bei dem Kind tatsächlich zu und wo kann ich dann ansetzen.
Okay, das heißt, in dem Modell werden eigentlich so diese angeborenen Faktoren eben genommen, dazu genommen die nicht kognitiven Persönlichkeitsmerkmale und dann eben noch die Umweltfaktoren und dann entsteht daraus die Leistung. Gibt es denn gerade im Sport nochmal besondere Begabungsfaktoren oder Merkmale, die da entscheidend sind in der Umwelt? Können Sie da irgendwas besonders herauskristallisieren?
Also da kann ich weiß nicht, ob Sie das Modell von Frau Seidel und Herrn Hohmann kennen. Die haben tatsächlich, das ist schon ein paar Jahre her, in Anlehnung an das Münchner Hochbegabungsmodell nochmal ein paar Aspekte herausgearbeitet, die insbesondere für die sportliche Talentförderung von Interesse sein könnten. Und da zählen zum Beispiel bestimmte Umweltfaktoren, die das Training betreffen. Das heißt also das Umfeld, wie hoch ist diese Belastung, wie ist die Beziehung aber auch zwischen dem TrainerInnen und den SportlerInnen, dann natürlich auch überhaupt das Gruppenklima, wenn das irgendwelche Gruppensportarten sind. Dann sind natürlich aber auch weitere nicht kognitive Persönlichkeitsmerkmale aufgezählt worden. Dazu zählen dann beispielsweise die Stressstabilität. Sie haben noch die Leistungsmotivation, dann aber auch bestimmte Strategien, die für diese Trainings dann vonnöten sind, dann aufgezählt. Oder auch das Thema Wettkampfangst, was natürlich in der sportlichen Talentförderung auch eine Rolle spielen kann. Genau. Und hinsichtlich der Prädiktoren, also das heißt der persönlichen Begabungsvoraussetzungen, haben Sie noch aufgezählt, dass für die sportliche Talentförderung natürlich der Körperbau von Relevanz ist. Ich spreche mir mal vom Ballett beispielsweise. Dann halt aber auch hier die Belastbarkeit, die physische Belastbarkeit spielt da natürlich eine ganz konkrete Rolle. Und ja, das sind nur so ein paar Aspekte, die man da in dem, im Rahmen von einer Projekttätigkeit damals herausgefunden hat und auch in Anlehnung an dieses Münchner Begabungsmodell sozusagen ergänzt hat.
Alles klar. Dankeschön, Frau Klaubert, und dankeschön, Herr Hani, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Wen es interessiert, der kann sich das ganze Interview anhören. Wir haben das in den Shownotes verlinkt. Ich übergebe jetzt erstmal das Wort an Lukas, der macht noch eine kurze Zusammenfassung und dann geht's auch schon weiter mit dem restlichen Podcast.
Ja, danke, Anne. Das war jetzt schon so einiges, was wir gehört haben. Und das werde ich auch gleich nochmal im Wesentlichen zusammenfassen, bevor wir dann Schritt für Schritt zu den feineren Details kommen des Begabungsmodells, um dann unseren Mythos letztendlich zu widerlegen. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich auch nochmal den Hinweis geben, das ganze Interview, das geht ungefähr 30 Minuten, das ist unten in den Shownotes verlinkt und das lohnt sich wirklich, denn im weiteren Verlauf des Interviews kommen noch Themen zur Sprache wie die Entwicklung persönlicher Interessen. Und ja, es werden auch noch Möglichkeiten aufgezeigt, wie man eben als zum Beispiel Eltern von hochbegabten Kindern Beratung, Informationen findet. Zum Beispiel bei der Initiative Leistung macht Schule. Also, dann kommen wir nochmal zu den eben genannten wissenschaftlichen Definitionen. Da hätten wir zum einen die Begabung. Das ist ein individuelles Leistungsvermögen bzw. ein individueller Entwicklungsstand von bestimmten Potenzialen, die einem jeden von uns innewohnen. Und ein Potenzial beschreibt dann die Ressourcen, die ein jeder hat, aus denen er schöpfen kann, zum Beispiel genetische Anlagen, Fertigkeiten, individuelle Interessen oder Persönlichkeitsmerkmale. Und diese Potenziale ergeben dann ein individuelles Leistungsvermögen, beziehungsweise dann eben eine individuelle potenzielle Begabung. Und das dritte im Bunde wäre das Talent. Das beschreibt eben ein beobachtbares Ergebnis einer entfalteten Begabung durch überdurchschnittliche Leistung bzw. einen überdurchschnittlichen Leistungswillen. Was uns Frau Klaubert und Herr Hani eben so anschaulich erklärt haben, das war die Idee der Begabungsmodelle. Ein Begabungsmodell soll ja relativ allgemeingültig darstellen, wie viele verschiedene Einflussfaktoren es gibt, die eben dazu beitragen, dass man eine individuelle Fähigkeit oder eine Anlage erfolgreich entwickelt, beziehungsweise soll dieses Modell eben auch aufzeigen, wie man das Ganze dann fördern kann. Es soll also letztendlich erklären, wie die Talente und die beobachtbaren Höchstleistungen zustande kommen. Wir beziehen uns im weiteren Verlauf des Podcasts zentral auf eine Abwandlung des Münchner Modells, also dem Modell, an dem ursprünglich Herr Hani mitgearbeitet hat. Diese Abwandlung, entwickelt von Seidel, bezieht sich speziell auf die Begabtenförderung im Sportbereich. Grob bedeutet das dann, dass das Modell sich auf drei relativ weit gefasste Kategorien bezieht, drei Kategorien von Faktoren, und zwar Begabungsfaktoren, nicht kognitive Persönlichkeitsmerkmale und Umweltfaktoren, und an denen wollen wir uns dann im Folgenden orientieren. Heißt also, als Basis für jedes potenzielle Talent, das aus einem Potenzial entstehen kann, dienen Begabungsfaktoren. Das sind dann meistens angeborene Eigenschaften, die aber teilweise auch aus Überzeugung oder Interesse oder anderen Faktoren entstehen können bzw. von diesen begünstigt werden können. Das sind zum Beispiel Intelligenz, Motorik, Kreativität, soziale Kompetenz und im Sport vor allen Dingen dann sowas wie Körperbau, Belastbarkeit und Trainierbarkeit. Auf diese hat man dann meist nur marginal Einfluss. Allerdings werdet ihr gleich sehen, dass es nicht immer nur auf Haben oder Nicht-Haben ankommt, sondern dass es auf noch sehr viel mehr Faktoren ankommt, wie euch Mona und Emilia jetzt erklären.
Okay, alles klar, super. Vielen Dank für die Zusammenfassung, Lukas. Emilia, warum machen Menschen überhaupt Sport? Ich meine, es ist doch verständlich, dass eine sportliche Aktivität mit viel Mühe, Kosten und Zeit verbunden ist. Warum machen Menschen überhaupt Sport?
Ja, das ist eine super Frage, Mona. Danke dafür. Das ist, ja, warum machen wir Sport? Woher kommt diese Motivation dafür? Und warum sitzen wir nicht einfach weiter auf der Couch, drücken Play für die nächste Folge von unserer Lieblingsserie? Das Ziel ist es einfach meistens, etwas für unsere Gesundheit zu tun oder auch vielleicht ein bisschen Anerkennung zu erfahren. Und die Wissenschaft hat dafür 5 Dimensionen von Sportmotivation hervorgebracht. Die erste und vielleicht auch wichtigste ist einfach der Bewegungsdrang, also eine triebhafte Grundlage, die in uns allen schlummert, wenn man es manchmal auch nicht vermuten mag, aber sie ist auf jeden Fall da. Und die zweite, auch wichtige, ist eine emotional-affektive Bindung. Also man treibt Sport, um bestimmte Emotionen zu erleben, um sich danach glücklich zu fühlen, sich sagen zu können, hey, ich habe mich bewegt, ich habe was erreicht.
Also zum Beispiel, ich habe mega Lust, Fußball zu spielen. Das macht mich richtig glücklich und ich brauche das einfach für mich.
Und genau.
Das motiviert mich.
Ja, genau. Und zum Beispiel da noch seine Freunde zu treffen und mit denen dann noch zusammen Zeit zu verbringen. Genau.
Okay, wir brauchen also Anreize, die unser Handeln überhaupt steuern. Und im sportlichen Bereich können die zum Beispiel daran liegen, seine eigenen Kompetenzen auszubauen, einen neuen Weltrekord zu laufen, einen persönlichen Rekord zu schaffen oder ein Preisgeld zu gewinnen.
Genau, und dieses Preisgeld, das ist ein richtig gutes Beispiel für die extrinsische Motivation. Und diese extrinsische Motivation wird daran definiert, dass man sich motiviert, um primär einen erwarteten Erfolg zu bekommen, also in dem Fall, wie gesagt, durch eine Bestleistung das Preisgeld zu bekommen. Und dahingegen gibt es die intrinsische Motivation, das ist das Gegenteil dazu, und die verfolgt man, wenn Mittel und Zweck, also Handlung und das Handlungsziel thematisch übereinstimmen und somit dann auch der eigene Wille, also der Wille des Menschen erfüllt wird.
Man muss jedoch sagen, dass diese Punkte jedoch von den situativen Aspekten der Motivation abhängen. Denn inwiefern eine Person auf diese Aspekte anspricht, hängt von den sogenannten Personenfaktoren ab. Denn nicht jede Person reizt es beispielsweise, vor tausenden Menschen Fußball zu spielen. Weil ich meine, ich könnte mir das nicht vorstellen. Könntest du dir das vorstellen?
Ich könnte mir das schon vorstellen.
Ja? Ja, hättest du Lust
darauf? Ich hätte da richtig Bock drauf, ja.
Oh wow, Anne, krass. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Was reizt dich daran?
Naja, ich finde, das ist so dieses Gemeinschaftsding. Also man spielt zusammen, aber dann hat man auch richtig viele Fans. Also hoffentlich sind es Fans, wir gehen mal davon aus, die einen so supporten. Und ja, ich glaube, das wäre dann schon das zentrale Ding. Vielleicht auch ein bisschen Anerkennung.
Ja, das ist nämlich auch ein richtig gutes Beispiel für diese Reize für sportliche Betätigung. Und daneben gibt's halt noch den Standardreiz von Gesundheit, Fitness, also einfach fit bleiben, Spaß. Sicher, den stellst du dir sicher auch vor.
Natürlich, ja, der ist auch dabei.
Oder auch Spannung, Neues zu erleben beim Sport, nicht nur neue Leute kennenzulernen, vielleicht auch einfach eine neue Sportart zu lernen.
Doch es gibt auch den Anreiz, herausfinden zu wollen, wer eigentlich die beste Leistung erbringt, wie weit sich die Leistungsgrenzen eigentlich nach oben verschieben lassen. Ganz nach dem Prinzip höher, schneller, weiter. Anne, vielleicht geht's dir auch einfach darum, Erfolg zu haben.
Ich mache mich jetzt hier mal nicht unsympathisch und sage dazu einfach nichts.
Okay. Also der Handelnde setzt sich mit einem Gütemaßstab auseinander und möchte etwas möglichst gut oder besser machen als alle anderen. Und diese Bewertung führt zu einem konkreten Handlungsziel, zum Beispiel einen neuen Sprintrekord aufstellen.
Genau, und neben dieser Bewertung gibt es auch noch die Bewertung eines sportlichen Talents, also eine Diagnose, wann man ein sportliches Talent ist. Und dafür müssen zunächst bestimmte biomedizinische Parameter des Körpers erfasst werden, zum Beispiel deine Körperhöhe, deine Körpermasse oder auch deine sportmotorischen Leistungen oder die Merkmale deines Trainingsprozesses. Die sind da auch super wichtig, also wie viel Training absolvierst du, was genau machst du, um dich auf Wettkämpfe vorzubereiten?
Ja, vor allem und auch zu wissen, okay, ich muss jetzt trainieren. Das heißt, diese innere Blockade zu lösen, hey, ich könnte jetzt mit meinen Freunden schön essen gehen, aber eigentlich müsste ich trainieren.
Ist ja eigentlich nur Selbstdisziplin dann, oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Und auch noch zur Diagnose hinzuführen sind auch noch, was echt nicht vergessen werden darf, psychische Fähigkeiten oder auch die psychophysische Belastbarkeit und wie sich dein soziales Umfeld auch einbringt in die Trainings- und Wettkampfsprozesse.
Genau. Heißt psychophysisch dann sowas wie, dass es sowohl für den Kopf als auch für den Körper nicht zu viel sein darf und gut abgestimmt sein muss?
Genau, dass die Belastbarkeit nicht zu hoch ist.
Ah, okay.
Hierbei ist wichtig, vielleicht auch die Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu nennen, denn die beschreibt die Einschätzung einer Person hinsichtlich ihres Vermögens, eine bestimmte Aufgabe erfolgreich ausführen zu können. Eine niedrige Selbstwirksamkeitsüberzeugung kann zu einer Misserfolgsspirale führen, da eine schlechte Leistung im Vorhinein bereits erwartet wird. Und das senkt das Selbstvertrauen noch mehr. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung beeinflusst daher die nachfolgenden Gedankenmuster und Handlungen und ist daher auch mit einer positiven Motivationsstärke assoziiert.
Okay, also Selbstvertrauen ist eigentlich jetzt die perfekte Überleitung, weil das Selbstvertrauen ist jetzt erstmal eine Persönlichkeitseigenschaft, kann man sagen. Aber hier können wir sehen, wie sich das Umfeld und die Persönlichkeit verflechten. Selbstvertrauen, das habe ich vielleicht schon, aber es muss auch gefördert werden von außen. Und hier kommt besonders die Familie ins Spiel. Also die Familie ist eigentlich der wichtigste Faktor, wenn wir uns das Umfeld angucken. Also wie viel Rückhalt gibt sie dir?
Ja, weil zum Beispiel du willst ja jetzt Fußballprofi werden. Doch was ist, wenn deine Eltern sagen, nein, ich will unbedingt, dass du Schwimmerin wirst?
Ja, dann wäre das zum Beispiel ziemlich blöd, weil dann hätte ich vielleicht
genau,
weniger kein Selbstvertrauen.
Genau, du brauchst den Support von deinen Eltern.
Genau, ich brauche den Support von meinen Eltern natürlich im Idealfall. Und das wäre schon sehr schade, wenn die zu mir sagen, Anne, geh lieber schwimmen. Auch wenn deine Eltern vielleicht andere Interessen haben. Das Selbstvertrauen wird dir natürlich massiv durch deine Eltern gegeben und was für ein Gefühl sie dir vermitteln, ob du was kannst. Und wenn sie dir das Gefühl geben, dass du was kannst, dann gehst du dem auch eher nach und dann erzielst du wahrscheinlich auch bessere Leistungen. Also Support beginnt bei den Eltern und was sie ihren Kindern zur Verfügung stellen.
Genau, und sie müssen, oder am besten Fall ist es auch, wenn die Eltern den Kindern den Transport zur Verfügung stellen. Also wenn die Eltern nach der Schule die Kinder zum Beispiel zum Verein bringen, wo sie entweder schwimmen oder Fußball spielen können. Oder auch schon, wenn die Eltern früh anfangen, mit den Kindern zum Babyschwimmen zu gehen oder zum Kindersport, das sehen, dass quasi dann auch schon gleich näher gebracht wird und dadurch dann auch einfach das Interesse am Sport wächst.
Ja, genau, aber das ist halt auch das Ding, was können dir deine Eltern überhaupt zur Verfügung stellen? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass deine Eltern alle finanziellen Mittel haben, dann können sie dir auch alle Freiheiten ermöglichen und auch verschiedene Interessen dir anbieten und dir verschiedene Möglichkeiten zeigen, okay, du kannst Fußball spielen, du kannst auch schwimmen gehen oder keine Ahnung, was ganz anderes machen. Aber wenn sie eben nicht die finanziellen Mittel haben oder auch gar nicht die zeitlichen Ressourcen, dich zum Beispiel noch zum Training zu fahren, dann wird's halt eher schwierig und dann kann sowas auch hemmen und die Begabungsentwicklung stoppen oder verlangsamen. Das heißt, genau, also wenn man mehr Einkommen zur Verfügung hat, dann hat man auch einfach mehr Geld zur Verfügung, um die Interessen seiner Kinder zu finanzieren. Das bringt einfach eine Freiheit mit. Also die Persönlichkeit alleine reicht halt eben nicht aus, haben wir jetzt gerade schon gesehen an dem Familienbeispiel. Aber die Familie ist nicht der einzige Faktor, der im Umfeld eine Rolle spielt. Da gibt's noch weitere Faktoren, zum Beispiel die Schule, also das Klassenklima, aber auch die Lehrkräfte. Dann aber auch, wenn wir jetzt nochmal auf den Sport gucken, vielleicht kannst du da noch dazu was sagen, Emilia, Trainingsumfeld oder sowas.
Ja, genau. Also die Schule ist halt auch sehr wichtig, wie du gerade schon gesagt hast. Und der Kinder- und Jugendsport in Deutschland ist tatsächlich in drei Säulen organisiert. Also zunächst gibt's einmal diesen verpflichteten Schulsport, den wir alle kennen. Und der steht immer unter staatlicher Verantwortung. Also der Regelunterricht zum Beispiel oder vielleicht auch noch der Sportförderunterricht. Und darauf folgt die zweite Säule. Das ist der freiwillige außerunterrichtliche Schulsport. Also zum Beispiel eine AG oder so.
Zählen da auch die Bundesjugendspiele dazu?
Ja, genau.
Ah, ja, die hatten wir doch auch alle immer.
Oh ja. Aber jedes Jahr ein Grand für Spaß.
Ja, naja.
Grand für.
Ich glaube, Spaß. Ah. Ich fand es immer ein bisschen stressig, aber naja.
Ja, genau. Und außerhalb der Schule gibt es dann als dritte Säule den außerschulischen Sport, der im Wesentlichen von Sportvereinen organisiert wird.
Okay, das heißt, es gibt eigentlich schon verschiedene Angebotsmöglichkeiten. Ich glaube, dass besonders dieser Schulsport halt für die meisten Eltern und Kinder so das niedrigschwelligste ist, weil du bist ja eh schon in der Schule, dann kannst du da ja auch gleich deinen Sport machen. Aber es wird dich vermutlich nicht so weit bringen in der Begabtenförderung, in der Begabungsentwicklung.
Ja, vor allem, weil Sportunterricht ja auch total spezifisch ist. Also eben, du machst in einem Halbjahr Basketball, in dem anderen machst du Badminton.
Und das sind ja auch keine professionellen Trainer, die du hast, sondern einfach dein Sportlehrer.
Genau, denn der Sportunterricht ist ja meistens an den Lehrplänen wirklich orientiert, denn die Lehrer haben ja auch gar keine andere Möglichkeiten. Sie müssen halt einfach den Lehrplan verfolgen und das ist dann auch meistens die Motivation von den SchülerInnen, einfach gute Noten zu erhalten und sich deshalb im Sportunterricht, wenn sie möchten, anzustrengen. Und ja, die Sichtung und Förderung von talentierten SchülerInnen findet meistens nicht in diesem Sportunterricht statt, weil einfach auch die Zeit dafür nicht gegeben ist und das findet dann meistens in der
wie ich gesagt habe, die in der dritten Säule statt, also im außerschulischen Vereins- und verbandsorganisierten Wettkampfsport.
Das heißt ja schon mal wieder, dass du wirklich, wenn du als Kind nicht die Möglichkeiten hast, in einem Verein Mitglied zu sein, dann hast du schon mal auch weniger Möglichkeiten, dich besonders zu entwickeln mit einer Begabung.
Genau, denn die Schule hat eher eine instrumentell unterstützende Funktion. Also ist zwar trotzdem wichtig, also man darf gar nicht das irgendwie unterbuttern. Das hat eine zwar untergeordnete Funktion, aber trotzdem arbeiten hier auch oft die Schule und der Sportverein in einem Verbundsystem zusammen oder so.
Ich würde auch noch mal kurz gern was zur Schule sagen. Also die Lehrkräfte sind ja jetzt mal nicht nur die Sportlehrkräfte, sondern auch alle anderen Lehrkräfte sind ja auch genauso Teil des Umfelds und genauso Teil der Begabtenförderung. Also sie müssen auch gucken, okay, dieses Kind, dieser Jugendliche hat eine besondere Begabung, wie kann ich die fördern? Und wahrscheinlich fehlen dafür auch einfach oft die Kapazitäten, aber da können wir später vielleicht noch ein paar Anlaufstellen nennen, was man da machen kann. Aber auch die Lehrkräfte sollten ihren Schülerinnen und ihren Schülern Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein geben, den eigenen Begabungen nachzugehen und auch zu denen zu stehen, zu wissen, hey, ich kann das wirklich gut und deswegen darf ich dem auch nachgehen. Also dass man einfach eine positive Erfahrung mitgibt.
Genau, und da ist auch noch wichtig, dass die Lehrenden oder auch im Sport die TrainerInnen immer ein gutes Verhältnis zu den SchülerInnen oder zu den AthletInnen haben sollten. Und da ist das Idealbild von den mündigen Athleten sehr wichtig und anstrebsam. Das bedeutet quasi, dass diejenigen, die den Sport ausüben, auch aktiv an der Gestaltung des Trainings oder auch Wettkampfsplan mitwirken können oder ihnen auch bewusst ist, dass ihre sportliche Karriere nicht für immer ist, sondern auch irgendwann enden kann. Und dass diese kurzfristigen finanziellen Reize zwar gegeben sind, aber dass sie sich darunter nicht irgendwie unter Druck setzen lassen sollten.
Ja, das zeigt ja auch nochmal voll schön dieses Grundsätzliche. Also hast du, Mona, ja auch schon gesagt, die Motivation für Sport, also unser eigenes Selbstvertrauen, unsere Leistungsmotivation und dann aber dazu kommend eben das Umfeld, also hier der Trainer oder die Trainerin, die dir auf Augenhöhe begegnen muss, die dich unterstützen. Natürlich möchten die sowieso hoffentlich nur dein Wohlergehen, aber trotzdem sieht man hier, dass es eben nicht nur reicht, wenn du motiviert bist, sondern du brauchst dann eben noch zusätzlich eine Person, die dich unterstützt oder im Idealfall dein ganzes Umfeld hinter dir.
Ja, genau. Ein Alleingang funktioniert in dem Fall auf jeden Fall nicht. Du brauchst Leute, die dich unterstützen, die dich ausbilden, die dir helfen bei deinem Werdegang.
Ja, genau.
Sei es in der Schule oder im Sport, da hat man am besten immer irgendwelche Ansprechpartner.
Also ich würde es gerne nochmal besonders betonen, das Selbstvertrauen. Das ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft, die es zu fördern gilt. Also sowohl persönlich, aber auch durch das Umfeld. Denn wer sich nichts zutraut, der wird sich auch nicht anstrengen. Und wir haben die Persönlichkeitseigenschaften und wir haben dazu das Umfeld. Und wenn die sich alle günstig bedingen, dann kommt es zu einer besonderen Begabung und zu einer besonderen Begabungsentwicklung, zu Hochleistungen vielleicht. Also Talent alleine ist kein Garant für Erfolg. Und insbesondere die Lehrkräfte können sich vielleicht nochmal das Modell ansehen und das so als Blaupause nehmen. Also man kann die Umwelt für die SchülerInnen so gestalten, dass sich Kinder gut entwickeln und Jugendliche gut entwickeln. Wenn man das Begabungsmodell ansieht, dann weiß man, worauf man achten muss. Und ansonsten auch für die Eltern vielleicht, es gibt in jedem Bundesland Beratungsstellen, also es gibt auch bundesweite Projekte zur Begabtenförderung, zum Beispiel LEMAS, Leistung macht Schule, das hat Lukas ja schon erwähnt, dann die Sommerakademien, es gibt den Elternverband Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind, da gibt es auch Beratungsangebote, da muss man sich einfach vor Ort informieren, was es jeweils gibt. Und gut, was dieses Sozioökonomische angeht, also welche finanziellen Mittel der Familie zur Verfügung stehen, das ist halt eher eine politische Aufgabe natürlich.
Ja, danke Anne, dass du das nochmal so kurz und knackig für uns zusammengefasst hast. Und da würde ich sagen, dass wir uns jetzt auch schon am Ende unserer Podcast-Episode befinden. Und wir möchten uns bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass ihr auch etwas für euch mitnehmen konntet. Und wenn ihr jetzt noch weiteres Interesse an diesem Thema habt, haben wir für euch die wichtigsten Quellen und besonders das Münchner Modell, über das wir sehr ausführlich gesprochen haben, in unseren Shownotes verlinkt. Und damit geben wir das letzte Wort noch einmal an Herrn Hani.
Tschüss.
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 Eine große Kontroverse im Bereich der Begabungsforschung und Begabtenförderung ist ja das Verhältnis von Anlage und Umwelt. Ja, was ist denn wichtiger? Muss das Talent da sein? Muss die Förderung da sein? Reicht das eine oder reicht das andere? Und Die Frage ist eigentlich seit 1958 schon beantwortet. Da gab es schon einen ganz wichtigen psychologischen Artikel zu diesem Thema. Aber man kann das mit einem sehr einfachen Beispiel veranschaulichen, das mein akademischer Lehrer Kurt Heller immer verwendet hat. Der hat nämlich immer gefragt, ja, wie kommt es denn, dass der Kaffee weiß wird? Ja, liegt es daran, dass ich da Milch hineingebe oder dass ich umrühre? Ja, und die Milch wäre quasi das Talent und das Umrühren wäre quasi dann die Umwelt. Also es muss einfach beides in passender Weise zusammenwirken, sonst wird da nichts draus.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ganz einfach unterstützen. Ihr könnt sie auf Social Media teilen und sie euren Freunden und Bekannten empfehlen. Vielen Dank dafür. Eure Besserwisser.